Brettspiel Pleasures of Astronomy, 1814. Gelesen von Anke Engelke. Wenn man im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts sagen wollte, dass jemand einen Schaden hat oder zumindest sehr komisch ist, dann sagte man, er hat einen Viertelmond im Kopf. Oder besser gesagt, sie hat einen Viertelmond im Kopf. Denn komisch fand man ja meist die Frauen. In einer Lithografie dieser Zeit mit dem vielsagenden Titel »Der Einfluss des Mondes auf den Kopf der Frauen« sieht man fünf Frauen mitten in der Nacht mitten auf dem Dorfplatz tanzen. Der Mond lässt über ihren Köpfen kleine Mondsicheln schaukeln, so als seien sie seine Marionetten. Auf der anderen Seite des Bildes suchen ihre Männer sie vergeblich. Die Frauen können oder wollen sie weder sehen noch hören. Sie sind mit ihren Gedanken ganz woanders, weit weg, in den Sternen. Ach was, im Mond. Dass Frauen und der Mond eine besondere Beziehung zueinander unterhalten, denken die Menschen nicht erst, seitdem viele Frauen sich mit Astrologie beschäftigen und in den Sternkonstellationen Hinweise auf ihre persönliche Entwicklung sehen wollen. Schon in der Steinzeit soll man eine Korrelation zwischen dem Zyklus des Mondes und dem Zyklus der Frauen erkannt und den Mond als Kraft der Fruchtbarkeit angesehen haben. In der Antike sagte man von Frauenkrankheiten, sie seien Mondkrankheiten. Später glaubte man, die Hexen würden unter dem leuchtenden Mond tanzen. Ihre vermeintliche Beziehung zu diesem Himmelskörper machte sie in den Augen der Leute unberechenbar. Diese angeblich unstete Natur, die mit jeder neuen Mondphase schwankte, war lange Zeit als Ausrede genutzt worden, um den Großteil der Frauen jeglichen Zugang zur Bildung zu verweigern. Es würde sie nur verwirren. Ihr zarter, von fernen Planeten beeinflussbarer Geist würde dadurch nur noch mehr durcheinander kommen. Nur hatten die Frauen im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert auf diesem Gebiet ordentlich aufgeholt. Es war ein neuer Typus entstanden, die gebildete Frau. Manche nannten sie Blaustrümpfe, einige machten sich über sie lustig, so wie Molière in seinem Stück »Die gelehrten Frauen«. Wirklich aufzuhalten war die Entwicklung aber nicht. Nicht nur Mädchen der gehobenen Stände, auch die des Volkes besuchten mit etwas Glück ein paar Jahre lang die Dorfschule und erwarben dort zumindest Grundlagen im Lesen und Schreiben, was auch mit der erwähnten Aufwertung der Mutterrolle zu tun hatte. Immerhin hatte diese den Gedanken durchgesetzt, dass es nicht ganz verkehrt sei, wenn die erste Erziehungsinstanz im Leben nicht vollkommen ungebildet ist, weshalb vor allem die Bourgeoisie ihre Töchter zunehmend auf Mädcheninternate schickte. Dort vermittelte man ihnen ein überschaubares Maß an Wissen zu einem überschaubaren Preis. So schrieb es Jane Austen einmal in Emma. Es bestünde kaum die Gefahr, diese Mädchen als Genies heimkehren zu sehen, die verabreichte Bildung untermaure in Wahrheit nur ihre Erziehung zur Unterwürfigkeit, so die Schriftstellerin, die selbst nie ein Internat besucht hatte. Die Gestalterin des Brettspiels Pleasures of Astronomy, die Astronomin und Pädagogin Margaret Bryan, hätte ihr sicher vehement widersprochen und wäre vielleicht sogar ein bisschen beleidigt gewesen. Immerhin setzte sie viel daran, jungen Mädchen auf möglichst einfache Weise neue, eher unweibliche Wissensbereiche zu erschließen. Ende des 18. Jahrhunderts lehrte sie an gleich drei englischen Mädcheninternaten Astronomie und verfasste Bücher, um ihre Schülerinnen mit dem Universum und den verschiedenen neuen Techniken, die zu seiner Erkundung zur Verfügung standen, vertraut zu machen. Auf dem Frontispiz eines ihrer ersten Werke, A Compendious System of Astronomy in a Course of Familiar Lectures, sieht man sie gemeinsam mit ihren beiden jungen Töchtern an einem Tisch sitzen. Um sie herum stehen astronomische Geräte, ein Teleskop, eine Armillarsphäre, ein Kompass, sie hält eine Feder in der Hand und notiert ihre Beobachtungen. Ein ungewöhnliches Bild. Damals war die einzig wirklich bekannte Astronomin die deutsche Caroline Herschel, in deren Museum heute lustigerweise dieses Frontispiz von Bryan hängt. Herschel hatte ihrem Bruder Wilhelm beim Anfertigen von Spiegelteleskopen geholfen und ihm bei seiner zufälligen Entdeckung des Planeten Uranus zur Seite gestanden, was ihm den Posten des Hofastronomen der britischen Krone und ihr die Position der ersten bezahlten Astronomin der Geschichte einbrachte. Später hatte sie selbst mehrere Kometen und Sterne entdeckt, spielte ihr Wissen aber trotzdem gerne runter. Sie habe ihrem Bruder assistiert wie »ein gut abgerichtetes Hündchen«, sagte sie einmal, und hielt damit die Vorstellung aufrecht, dass Frauen in der Astronomie oder grundsätzlich der Wissenschaft wenig Eigenständiges beizutragen hätten. Brian sah das offenbar ganz anders. Sie war keine bedeutende Forscherin, hat nichts Nennenswertes entdeckt und wahrscheinlich war sie noch nicht einmal eine Rebellin. Die damals geltende Vorstellung, Mädchen hätten zart, empfindsam und tugendhaft zu sein, leuchtete ihr durchaus ein. Dass sie deshalb nicht nach den Sternen greifen könnten, verstand sie wiederum nicht. Dieses Spiel, das um 1814 in London verlegt und von ihr wissenschaftlich überarbeitet wurde, in der oberen Ecke steht »Approved by Mrs. Brian«, belegt in gewisser Weise ihre Überzeugung, dass die Entdeckung des Kosmos allen und besonders den jungen Frauen zugänglich sein sollte. Ihre Lernmethode zielte darauf ab, die Astronomie möglichst spielerisch zu vermitteln, für alle verständlich zu machen, statt nur die wenigen mathematisch besonders versierten Mädchen anzusprechen. Wer bei diesem Brettspiel gewinnen wollte, musste während des Wettlaufs über 35 Felder erklären können, wie ein Teleskop zusammengesetzt ist und wie es genau funktioniert, sich mit den Phasen des Mondes auskennen, ein bisschen Geduld an den Tag legen, immerhin das A und O jeder Forschung, die Namen der Planeten und einiger Astrologen kennen, wissen, was Newton, Kopernikus und Ptolemäus dachten. Aber man musste auch die Sternzeichen und ihre Bedeutung erörtern können. Damals gehörten Astronomie und Astrologie noch zusammen und wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts in eine ernstzunehmende und eine etwas lachhafte Wissenschaft aufgespalten. Wer weiß, vielleicht hatten die Frauen mit ihren Viertelmonden im Kopf begonnen, sich dafür zu interessieren.